Ja, einen schönen guten Morgen. Freue mich, dass ich da sein kann bei euch. Schöne Grüße soll ich sagen von meiner Frau, die ist ein wenig angeschlagen, samt den Kindern. Wir haben schon seit ungefähr, nach Weihnachten, vielleicht sogar vor Weihnachten, wo immer jemand krank war von den Kindern, ich glaube zuerst der Samuel, dann die Hanna, dann die Oma und jetzt, dann hat es mich auch noch irgendwann erwischt. Und jetzt hat es dann auch noch die Salome ziemlich stark erwischt, aber sie lässt euch ganz herzlich grüßen. Und wir haben da auch so ein bisschen Wartezeiten, bis es endlich vorbei ist. Und das Thema soll heute auch sein, das habe ich euch mitgebracht, grausame Wartezeiten oder Gottes perfekter Zeitplan. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal können Wartezeiten echt irgendwie grausam sein, wenn es so sich hinzieht. Ich selbst habe mal 7 Jahre für ein Mädchen gebetet, dass ich auch heiraten wollte. Und 7 Jahre wirklich immer wieder dafür gebetet. Habt ihr vielleicht so eins, zweimal gesehen, also nicht so oft in irgendwelchen Freizeiten. Ich habe sie auch bei einer christlichen Freizeit, bei meiner allerersten christlichen Freizeit, damals noch, wer ihn kennt, Werner Kuhn, war unsere erste christliche Freizeit und ich habe sie da getroffen und gedacht, wow, die ist es, ja, da passt irgendwie alles, die, keine Ahnung, ja, die ist gläubig und die spielt sogar Geige und boah, ne. Und dann habe ich 7 Jahre für sie gebetet, alles ist gepasst und dann kam da so eine Segelfreizeit und ich dachte, so, jetzt ist es, ja, jetzt, ich bin da so last minute draufgesprungen, sie ist last minute da reingekommen, das ist bestimmt von Gott, ja, also ich bewege wahrscheinlich Gottes Wille, ich will jetzt da echt nochmal dafür beten und wirklich ganz klar wissen, ist sie es. Und dann hatte ich wirklich gebetet und mit ihr gab es immer irgendwie so ein bisschen in dieser ganzen Freizeit weniger Möglichkeiten, so richtig gut zu reden, nur mal so ganz kurz. Und dann habe ich gesagt, Gott, sag's mir wirklich, I can handle it, ja, so wirklich, sag's mir. Und ja, was dann passiert ist, das müssen wir noch ein klein bisschen warten. Das Thema ist ja Wartezeiten. Und vielleicht geht's dir gerade auch so, dass du auf etwas wartest, wo Gott schon lange Zeit etwas tun soll. Vielleicht bist du irgendwie verzagt, verzweifelt, vielleicht nicht ganz so stark wie die Person in unserem heutigen Text, die jetzt hier gleich vorkommen, aber dennoch, ja, da ist irgendwas vielleicht beruflich in deinem Leben, vielleicht familiär, vielleicht zwischenmenschlich, wo es irgendwie weitergehen soll, wo Gott eingreifen soll und es geht da irgendwie nicht weiter und du wartest und wartest und verlierst schon vielleicht ein bisschen die Hoffnung. Wenn das so ist, dann schön, dass du da bist, schön, dass ich da bin, da sein darf. Und dann hat dieser Text vielleicht etwas für dich zu sagen. Und unser Text heute spricht von zwei Menschen, die ein echtes Problem haben und deren Wege sich kreuzen. Ja? Und wie in so einem, modernen Drehbuch, ja, in so einem miteinander so ganz verwoben sind. Ja? Beide haben irgendwas mit 12 zu tun. Ja? Der Jairus, der Vater eines todkranken Mädchens, wir werden es gleich lesen, der hatte 12, ein Mädchen, das 12 Jahre ist, und die ist jetzt todkrank. Ja? Aber für ihn war es irgendwie so ein bisschen 12 Jahre Sonnenschein. Es ging so richtig gut, sie war gesund, hat sich an seinem Kind gefreut. Und dann ist da noch so eine No-Name-Dame, von der wird gesagt, dass sie 12 Jahre lang einen Blutfluss, einen Ausfluss hatte, irgend so eine Hämorrhagie. Und die hat eher 12 Jahre Leiden und Schmerzen und ist chronisch krank. Und beide setzen ihr Vertrauen auf Jesus. Und beide werden aber auch merken, dass Jesus handelt. Aber beide werden auch mehr gestretched und beansprucht, als sie es vielleicht hier gedacht haben. Und das Schöne ist, beiden wendet Jesus sich so in vollster Konzentration zu, obwohl die Menge dann da ist und die Menge ihn pusht und drückt und trotzdem ist er ist er ganz fokussiert auf den Einzelnen. Und das ist schon so ein erstes Take-Home, ja, was du mitnehmen kannst, dass in einer Gruppe von Menschen, ja, Jesus ist an jedem Einzelnen interessiert. Jesus ist an deinem und an meinem Leben interessiert und er will dir was mitgeben, hat gute Pläne für dein Leben, er will dir Hoffnung mitgeben, Leben in Fülle, er möchte zu dir reden, da kannst du ganz gewiss sein. Und ich würde noch ganz kurz mit uns beten. Danke, Jesus, dass du wirklich ein ganz lebendiger Gott bist, dass du ein Gott bist, der in unser Leben hineinredet. Danke, dass du jeden Einzelnen in so einer Gruppe siehst. Danke, dass du in unserer Situation reden willst und möchtest, dass du Hoffnung und Leben da hineinbringen willst. Und ja, möchte dir einfach danken und dich einfach bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt jeden Einzelnen hier, der ganz woanders steht, erreichst und zu ihm redest und ihn erbaust und ermunterst und Glauben neu schenkst. Hab Dank, dass du hier bist jetzt. Amen. Jetzt habe ich euch ein bisschen viel Text zugemutet, aber lasst uns das einfach trotzdem mal lesen. Das ist Markus 5, 21. Ihr könnt es am Blatt oder in der Bibel lesen. Da steht: Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm und er war am See. Was vorher passiert ist, ist, da wurde so eine ganze Menge vom Dämonen ausgetrieben. Und hier geht es an das andere Ufer und da geht es weiter. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers, und er sieht ein Getümmel und Weinende, laut und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm: Talita cum. Das ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf, ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren sollte, und es sagte, man sollte ihr zu essen geben. Okay, wir schauen uns jetzt drei Dinge hier aus diesem Text an. Einmal, das ist auf eurem Blatt unten schwarz geschrieben, einmal die Verzögerungen Gottes. Da gibt es so eine Verzögerung und Gottes Verzögerung manchmal auch in unserem Leben. Dann die Lektion, die wir aus diesen Verzögerungen lernen dürfen, und da gibt es dann so ein kleines Lückentextchen, so ein paar Bleistifte im Nachhinein, ist mir noch eingefallen ist, vielleicht haben die keine Bleistifte oder Stifte, ich habe noch schnell was hingelegt, aber ja, ist einfach hier ganz wild überall. Und dann schauen wir uns noch etwas über die rätselhafte Schwäche Gottes an, also wo einfach Kraft aus ihm ausgeht und er das irgendwie merkt. Und schauen uns da etwas an. Also erstens die Verzögerung Gottes. In Vers 21 bis 23 treffen wir also diesen Jairus, diesen Synagogenvorsteher. Und er ist wahrscheinlich ein sehr religiöser Mann. Er ist anerkannt, respektiert, moralisch relativ untadelig, wahrscheinlich nicht unvermögend, prominent, aber verzweifelt. Ja? Denn seine Tochter, 12 Jahre alt, die ist so gut wie tot, ja. Die liegt im Sterben, in den letzten Zügen, so sagt er es. Und er ist ganz verzweifelt. Und er, aus den anderen Evangelien wissen wir sogar noch, dass es sein einziges Mädchen ist, also seine einzige Tochter. Und er bittet Jesus und wirft sich ihm zu Füßen. Ihm ist egal, was die religiöse Elite, ja, über Jesus denken, die waren eh schon nicht mehr so gut auf Jesus zu sprechen und er ist ja der Synagogenvorsteher und die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren so quasi die Gründer der Synagogen und ihm ist es egal, dass die nicht mehr Jesus' Best Friends sind und kommt einfach zu Jesus, egal was die jetzt von ihm denken, ob er vielleicht seinen Job verliert, ob er ausgeschlossen wird aus der Synagoge, weiß ich nicht, wie möglich das war und er kommt zu Jesus und er bringt den Glauben, den er hat und es gibt noch eine andere Geschichte in den Evangelien, wo ein Hauptmann so einen ziemlich starken Glauben hat, der sagt einfach, Jesus, er betet dafür seinen Diener und er sagt, Jesus, du musst gar nicht in mein Haus, sondern sag nur, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Er hat einen ganz starken Glauben. Und das war bei Jairus nicht so, ja. Er hatte nicht so einen ganz starken Glauben, aber er hatte Glauben. Und er bringt einfach Jesus das, was er hat. Und das ist etwas, was ja, wir einfach auch für uns mitnehmen können. Vielleicht ist das Glaubensthermometer deines Herzens nicht gerade so hoch, wie es vielleicht mal war oder wie es bei anderen Leuten ist, aber du darfst einfach Jesus das bringen, den Glauben, den du hast und er wird segnen, er wird da was draus machen. Und Jesus sagt, ja, ich komme und stell dir vor, Jairus, der ist total irgendwie excited, ja, und freut sich und Jesus kommt und es geht los und wird die Zeit reichen, das Mädchen ist in den letzten Zügen, die Uhr ist am Ticken und der ganze große Mob, Vers 24, die ganze große Menge, die drücken und drängen, alle haben vielleicht eine Erwartung, dass jetzt gleich da was passiert, vielleicht ein Wunder oder irgendwas Spektakuläres und alles schiebt und drängt und plötzlich merkt Jesus, da geht irgendwie Kraft von ihm aus. Das ist das erste Mal, dass das Wort Dynamis, wo das Wort Dynamit, Kraft, was Kraftvolles auf jeden Fall, hier vorkommt. In Markus kommt es ganz oft vor. Und Jesus spürt, dass irgendwas von ihm ausgeht. Vielleicht eine Schwachheit, vielleicht irgendwie wird er jetzt dadurch Schwäche, dass die Kraft ihn verlässt, die diese Frau bekommt. Und Jesus bleibt abrupt stehen. Und alle bleiben abrupt stehen. Und sie sind ja eigentlich auf dem Weg zu dem Mädchen, weil die wird ja bald sterben. Und so quasi der ganze Krankenwagen mit den Sirenen, ja, so im Bild gesprochen, der unterwegs ist, der stoppt abrupt, ja. Und er dreht sich um und will rausfinden, wer hat seine Kraft angezapft. Und stell dir vor, wie es Jairus jetzt gerade geht, ja. Der hat gedacht, oh, es war ganz gut, wir waren gut in der Zeit, es ging vorwärts und die Zeit ist eh knapp. Aber jetzt ist da eine Frau mit einer chronischen Plage, ja, also mit einer chronischen Erkrankung, die sie schon 12 Jahre lang hat. Und da ist ein 12 Jahre altes Mädchen, die eine super akute Erkrankung hat, die sie nicht schon 12 Jahre lang hat. Und so in meiner medizinischen Praxis kann ich dir sagen, chronisch und akut sind zwei Paar Schuhe. Ja. Manchmal rufen zwar auch Leute an und wollen am liebsten schon vorgestern irgendwie einen Termin haben und wenn du dann nachfragst, und wie lange hast du es denn schon? Naja, so 2, 3, vielleicht auch 4 Monate, vielleicht auch 6, aber die wollen ganz schnell einen Termin. Und Aber echt akut ist echt akut und du hörst es fast schon am Telefon. Und was lange Zeit chronisch ist, das kann sicherlich noch 2 bis 3 Tage mal warten. Aber das kleine Mädchen, das wird einfach in den nächsten Minuten sterben, wenn da nichts passiert. Und wie das sieht man, für diesen Jairus, Wartezeiten können echt grausam sein. Und doch zieht Jesus es vor, anzuhalten und mit dieser Frau zu reden und sie zu befragen und ihr was mitzugeben, wenn dann sehen, was es ist. Und das ist absolut nicht rational, ja? Das macht gar keinen Sinn, das ist absolut irrational und das ist eigentlich noch schlimmer wie irrational. Das ist laut dem Heilpraktikergesetz, dem ich so ein bisschen unterstellt bin, Gefährdung der Volksgesundheit. Ja? Das ist sogar Kurpfuscherei, sowas zu machen. Aber Jesus bleibt stehen und wartet. Und Jairus könnte durchaus denken, komm Jesus, beeil dich, ich brauche deine Hilfe jetzt. Jetzt brauche ich deine Hilfe und nicht später mal irgendwann oder muss jetzt auf dich warten. Aber Jesus ist ganz ruhig und ganz geduldig, die Ruhe und Geduld in Person. Und jetzt passiert das, was Jairus am allerschlimmsten befürchtet hat, nämlich, dass da Leute kommen in Vers 35 und seine schlimmsten Befürchtungen werden wahr und die sagen, hey, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Für sie ist er ein Lehrer, also der hat nicht wirklich Macht und Power, sondern ist einfach ein Lehrer, ja, da kann er auch keinen vom Tod auferwecken. Und du kannst dir sicher vorstellen, wie es Jairus gegangen ist in diesem Augenblick, was er gefühlt hat, wie enttäuscht er einfach war. Und Vers 35 steht, während er noch redete, also genau, das war das, was ich gesagt habe, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Und Vers 36, Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Also Jesus bekommt das so mit einem Ohr mit, er entscheidet sich das zu überhören, das Wort, das da steht, para akurs, das heißt, man hört etwas, was nicht für einen irgendwie bestimmt ist, er bekommt das mit, er will es überhören, aber direkt tut er etwas, um diesen Jairus in dieser traurigen, brutalen Minute nicht allein zu lassen, er wendet sich ihm zu und gibt ihm eine Ermutigung und sagt, vertraue mir in meinen Worten, ja? Es ist noch nicht vorbei, fürchte dich nicht. Und dieses fürchte dich nicht, das ist wohl 365 Mal in der einen und anderen Form in der Bibel zu finden. Und wenn ihr mal googeln wollt, es gibt so ein 3065fearnot.com, wo jemand für jeden Tag sowas eingerichtet hat, dass man, wo es heißt, dann fürchte dich nicht, wo Gott das einem jeden Tag zuspricht. Weil es einfach so oft in der Bibel vorkommt und weil Vertrauen und Glaube irgendwie nicht mit Furcht zusammengehen. Und wir merken etwas sehr Wichtiges, was wir daraus lernen können, nämlich, dass Gottes Gnade und Gottes Segen sich einfach nicht immer nur an unseren Fahrplan hält. Gottes Gnade und Gottes Segen hält sich nicht immer nur an unseren Fahrplan. Und ich würde gerne ein etwas längeres Zitat aus Timothy Kellers Buch, ich weiß nicht, wer es kennt, im Englischen King's Cross, aber es ist hier seine Geschichte, unsere Geschichte, Jesus, ist eine super schöne Biografie anhand des Markus-Evangeliums über Jesus, es ist echt super zu empfehlen, verschenkt das Leuten zum Geburtstag, nachträglich zu Weihnachten, zu Ostern, es ist ein richtig gutes Buch, weil es einfach Jesus so groß macht. Und Timothy Keller schreibt da, egal aus welcher Kultur wir kommen, Gottes Umgang mit der Zeit wird uns immer wieder durcheinander bringen. Seine Gnade hält sich nie an unseren Zeitplan. Wenn Jesus Jairus anschaut und sagt, vertraue mir und hab Geduld, dann sieht er über Jairus Kopf hinweg und spricht quasi zu uns und sagt, wisst ihr noch, was ich euch gezeigt habe, als ich den Sturm stillte? Das war nämlich in den Kapiteln vorher passiert. Nämlich dies, dass meine Gnade und Liebe Stürme nicht ausschließen. Meine Gnade und Liebe, die schließen Stürme in deinem Leben nicht aus. Das war schon eine Lektion. Nun, jetzt möchte ich euch zeigen, dass meine Gnade und Liebe sich auch mit scheinbar unzumutbaren Verzögerungen vertragen. Wohlgemerkt, er sagt nicht, ich lasse mich nicht treiben, obwohl ich euch liebe, sondern ich lasse mich nicht treiben, weil ich euch liebe. Ich lasse mich nicht pushen, ich lasse mich nicht irgendwie beschleunigen. Und zwar, weil ich euch liebe. Er sagt, ich weiß genau, was ich tue. Ich weiß genau, was ich tue. Und wenn ihr versucht, mir euer Verständnis von dem, was der rechte Zeitpunkt ist, überzustülpen, wird es euch schwerfallen, sich von mir geliebt zu fühlen. Und nochmal, der Satz ist wichtig. Ich weiß genau, was ich tue. Und wenn ihr versucht, mir euer Verständnis von dem, was der rechte Zeitpunkt ist, überzustülpen, dann wird es euch schwerfallen, euch von mir geliebt zu fühlen. Jesus lässt sich hier also nicht zur Eile treiben. Und als das Resultat fühlt Jairus sich vielleicht doch unverstanden. Und manchmal fühlen wir das auch, dass es da irgendwie nicht weitergeht und verstehen nicht so oft wie Jairus, das sind ungeduldig, weil Jesus völlig unverständlich, unverantwortlich, irgendwie unzumutbar irgendwie uns warten lässt und da irgendwie Zeit ins Land geht. Also wir sahen erstens die Verzögerung Gottes und jetzt schauen wir uns um ein paar Sachen, es gibt sicher mehr, aber ein paar Sachen, die wir aus den Verzögerungen Gottes lernen dürfen. Und das ist jetzt in euer Outline. Da steht, wenn wir zu Jesus kommen und um Hilfe bitten, werden wir immer viel mehr geben, A, viel mehr geben und B, aber auch viel mehr bekommen, als wir gedacht hätten. Also wir werden viel mehr geben, aber auch viel mehr von Jesus bekommen, als wir gedacht hätten. Das Beispiel Jairus, er kam zu Jesus, weil er einfach eine schnelle Heilung wollte. Er dachte einfach, wenn Jesus rechtzeitig ist, dann gibt es eine Heilung, dann ist er noch nicht gestorben, dann kann er ihr die Hände auflegen und sie wird geheilt werden. Aber er bekommt eine Auferstehung. Aber er muss halt warten, ja, und er wird mehr gestretched und beansprucht, als er sich das gedacht hätte, als er es erwartet hätte. Und als seine Tochter nach der Verzögerung Jesu, nach dieser scheinbaren Kurpfusche-Handlung des großen Arztes, ja, Jesus, dann tot ist, dann sieht Jesus ihn fest in die Augen und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, vertraue mir, fürchte dich nicht. Und es war weitaus mehr, als Jairus sich gedacht hat, als er zu Jesus kam, was Jesus irgendwie von ihm verlangen wird, was er da irgendwie beitragen muss. Oder nehmen wir uns die Frau, nehmen wir diese Frau mit den Blutungen, sie kommt zu Jesus, um einfach mal schnell geheilt zu werden, aber nur in dem Sinn, oh, mir geht's besser, tschüss, bye bye, ich bin dann mal weg, ja. Und Jesus forciert sie, sich zu outen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das war für diese Dame risky, also echt ein großes Risiko und auch ein bisschen so ein Albtraum. Und zwar, weil diese Dame rituell unrein war, ja. Sie hatte so einen Ausfluss und sie war rituell unrein. Sie durfte als Unreine keinen Rabbi Jesus war ja ein Rabbi, berühren, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Ja? Sie durfte, das war ein absolut heftiger Tabubruch. Und eigentlich zwecks Kontaminationsgefahr durfte die auch gar nicht dort sein, wo sie war. Die durfte da gar nicht sein. Und das war eigentlich ein Grund, um die an Ort und Stelle zu steinigen. Ja? Also es war risky für sie. Und trotzdem stretcht Jesus sie und sagt, hey, der hat mich angerührt. Er will, dass sie sich outet, dass sie das öffentlich publik macht. Und warum hat Jesus das gemacht? Ja, weil sie es gebraucht hat. Weil sie es gebraucht hat. Und das war weitaus mehr, als sie bereit war zu geben. Ja, diese Dame, die hatte so ein, und da gibt es sicher unterschiedliche Meinungen, aber die hatte so eine Art, ein bisschen abergläubisches Verständnis von Jesus und von seiner Heilung. Ja, so, wenn dieser Wunderheiler mich einfach berührt oder wenn ich nur den Saum irgendwie anrühre und dann bin ich geheilt. und meinte irgendwie über Gottes Kraft verfügen zu können. Und Jesus zwang sie, sich zu erkennen zu geben, um ihr zu sagen, oh nein, dein Glaube hat dich geheilt. Ja? Nicht irgendwie was ganz Magisches oder weil ich irgendwie so ein Wunderheiler bin. Jesus sagt, nein, nein, nicht die Berührung an sich war es, die heilend war, irgendeine Berührung eines Wunderheiles, sondern es war dein Glaube. Und jetzt, wo du das weißt, ja, befindest du dich in einer Beziehung zu mir, die dein komplettes Leben verwandeln wird. Und es gibt einen Riesenunterschied zwischen abergläubigen Menschen, die eine Wunderheilung erfahren, und Menschen, dessen Leben von Jesus verwandelt wird und die ihm einfach für die Ewigkeit folgen und seine Kinder sind. Also erstens, Lektion Nummer 1, wenn wir zu Jesus kommen und um Hilfe bitten, werden wir immer viel mehr geben müssen, als wir es ursprünglich geben wollten oder gedacht hatten, und b, aber auch immer unendlich viel mehr bekommen, als wir zu bitten und zu denken gewagt haben. Lektion Nummer 2, die wir hier sehen können, aus dem ganzen Vorgehen Jesu sehen wir einfach, dass er ein Gott der Gnade ist und er verdreht die Wertmaßstäbe dieser Welt. Also Jesus ist ein Gott der Gnade und er verdreht die, im positiven Sinne, ja, er verdreht die Wertmaßstäbe dieser Welt. Schauen wir uns die nochmal kurz an, diese zwei Leute. Jairus ist ein Mann in einer Gesellschaft, wo Männer die absolute Domäne hatten, die absolute Power hatten. Sie ist eine Frau. Jairus ist ein Synagogenvorsteher. Sie ist rituell unrein. Die darf nicht mal in den Tempel gehen und anbeten. Jairus ist reich und vermögend. Diese Frau ist, die hat alles, all ihr Habe ist arm. Ja? Die hat alles, wird gesagt in Vers 26, alles an die Ärzte irgendwie verloren, ja, und die hatten scheinbar irgendwie schwierige Praktiken, die nicht so bewährt waren, Vers 26, und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten. Ich bin so froh, dass da Ärzte stehen und nicht aus dir warten. Die war einfach super, super arm geworden dadurch. Ja, hier ist ein Mann mit sozialen Status und da ganz oben, und hier ist eine Frau, die ganz unten ist, die eigentlich gar nicht dort sein darf. Und Jesus wendet sich dennoch mit allem Fokus dieser Frau zu, ja? Und das ist einfach Jesus pur, so ist Jesus. Wenn du Jesus in eine Menschenmenge irgendwo reinstellst, dann tendiert er immer dahin gezogen zu werden, wo die Insider sind, ja, sondern wo die Outsider sind, die Leute, die richtig kaputt sind, die Schwierigkeiten haben, die nicht so anziehend und attraktiv sind. Und warum ist Jesus so? Und wir sehen hier so immer mehr auch so ein kleines Vorschatten des Kreuzes. Am Ende des Markus-Evangeliums gibt es einen wichtigen Kernvers des Markus-Evangeliums. Das ist Markus 10, Vers 45, da steht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus verändert die Wertmaßstäbe dieser Welt. Ja? Der Weg nach oben geht nach unten. Der Weg zur Macht geht irgendwie dahin, dass man Macht abgibt und Menschen dient. Ja? Der Weg, dein Leben zu gewinnen, ist dein Leben zu verlieren. Der Weg, ein erfülltes Leben zu führen, ist einfach für andere da zu sein und ihre Bedürfnisse zu erfüllen und für sie da zu sein. Jesus verändert die Wertmaßstäbe dieser Welt und er ist absolut ein Gott der Gnade. Und drittens, dritte Lektion, wenn Gott Verzögerungen in deinem Leben zulässt, dann nur, weil er alle Fakten hat. Er hat alle Fakten. Und weil es zum Besten für uns ist oder zum Heil für uns ist, ja, ganzheitlich gesehen gut für uns ist. Für Jairus und die Jünger war es ein schweres Versäumnis von Seiten Jesus, dass er dieses Mädchen da einfach sterben lässt. und sich so viel Zeit lässt und sich um diese chronisch kranke Frau kümmert, aber die wussten natürlich nicht, was wir wissen. Ja? Wenn wir das Markus-Evangelium zu Ende gelesen haben, vielleicht das ganze Neue Testament zu Ende gelesen haben, dann wissen wir, dass es für Jesus kein Unterschied ist, ob er ein Fieber, das ganz Schlimmes, heilt oder ob er Menschen vom Tod auferwecken kann. Wir wissen das. Sie wussten das nicht. Wir wissen auch, dass Jesus die Gelegenheit direkt nutzen musste, um dieser, ich sag's mal, abergläubischen Frau eine wichtige Lektion mitzugeben, um aus ihr eine Jüngerin Jesu zu machen, deren Leben verwandelt ist und die dann in so einer Beziehung mit ihm steht. Aber all das konnte Jairus und die Jünger konnten all das nicht sehen. Wenn es also in deinem Leben so scheint, ja, dass Jesus irgendwie so eine Kurpfuscherarbeit macht, ja, und Sachen verzögert und es sich immer noch nichts tut und du schon lange wartest, dann nur, weil er etwas weiß, was absolut entscheidend wesentlich ist für dein Leben, absolut wichtig für dich ist, absolut ausschlaggebend. Und deswegen, ja, vertrau ihm einfach, vertrau ihm, vertrau Jesus. Und wie kann ich Vertrauen zeigen, wie kann ich Vertrauen im Kleinen zeigen? Klar, ich kann Vertrauen im Großen zeigen und wie Petrus den Fuß aufs Wasser und dann anfangen, ein paar Meter zu gehen auf dem Wasser. Aber wie kann ich es im Kleinen schon zeigen, dass ich ihm vertraue? Eine wichtige Sache ist, dass du ihm einfach dankst. Ja? Auch wenn sich alles dagegen sträubt und Sachen gerade nicht so gut laufen in deinem Leben, dass du ihm einfach dankst. Und in 1. Thessalonicher 5,18, glaube ich, steht, dass es Gottes Wille für unser Leben ist, dass wir dankbar sind. Das ist Gottes Wille für uns, weil das gut für uns ist, dass wir dankbar sind. Und ihr kennt diesen Satz, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Aber noch wichtiger ist, dass Loben oder Danken einen Weg bahnt. Danken bahnt einen Weg. Da gibt es ganz viele Geschichten dazu. Und im Psalm 50, Vers 23, ist ein ganz schöner Vers, ihr kennt ihn sicherlich. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Ja, manchmal können diese Wartezeiten echt grausam sein. Und ich weiß, es gibt viel größere Wartezeiten und viel, viel schlimmere Leidensgeschichten, aber ich erzähle euch trotzdem so ein paar Mini-Sachen von mir. Aus eigener Erfahrung, auch damit ihr nochmal wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aus eigener Erfahrung bin ich mit 17 zum Glauben gekommen und habe dann mit 32 geheiratet, also war schon echt relativ lang. Und ich habe, ja, no drugs, no sex davor und dazwischen. Und dann, als ich für dieses Mädchen gebetet habe, war es so, wir waren ja auf dieser Freizeit, auf dieser Segeltörn, und ich wollte es wissen. Und ich habe gesagt, Gott, zeig mir, sag mir jetzt wirklich irgendwas, aber sag mir was, soll es sein oder nicht? Und ich war da in so einer, heißt das Kajüte bei so Segel, also auf jeden Fall unten irgendwie, und ich habe da meine Bibel gelesen und plötzlich kam da so ein Satz raus, wie so ein Lichtstrahl, und das hat mich gar nicht mehr losgelassen. Und es ist absolut aus dem Zusammenhang, aber es hat zu mir gesprochen, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Das war der Satz, der irgendwie da rauskam, was Johannes der Täufer zu Herodes irgendwie sagt, Herodes, gell? Und ich wusste irgendwie, okay, es soll nicht sein, ich soll da irgendwie nicht weitermachen, und das hat sich dann noch gezeigt. Ja. Und dann gab es Wartezeiten mit Salome, als ich sie kennengelernt habe. Sie war dann für fast ein Jahr weg, und ich musste nochmal irgendwie warten, und sie musste warten. Das war auch irgendwie schwierig. Und so kann ich mich an einen Weihnachten erinnern, das war einfach ganz mies. Und ein Geburtstag, der war ganz mies, da war ich irgendwo in Rumänien auf so einer Missionsreise und die waren total lieb, die haben mich da überrascht mit einem Kuchen und ich da gesessen, also ich war nicht dankbar. Und danach haben wir 10 Jahre geübt, bis wir Eltern wurden. War auch nicht so schön. Also war schon schön, aber das Warten war nicht so schön. Und im Nachhinein muss ich aber echt sagen, einige Sachen, die waren so präzise gewesen und genau richtig. Das wird jetzt echt zu sehr sprengen, was Gott da gemacht hat, aber weil es sind auch andere Menschen involviert, die wichtig waren, so wie meine Mama und so. Und irgendwie, das war wirklich ganz, ganz präzise. Also auch das Jahr, wie alt meine Frau war und wie alt meine Mama war und als unser erstes Kind kam und lauter so Sachen, die super präzise waren, wo du einfach sagen kannst, Gott hat es schon gewusst, warum das war. Und so nach und nach konnte ich einfach immer mehr in Gottes perfekten Zeitplan so ein bisschen mehr vertrauen und bin das natürlich klar immer noch am Lernen. Und das darfst du auch, ja, weil Gott was Gutes für dich hat. Gott hat was Gutes für dich. Wir hatten da sowas gesehen über die Verzögerung Gottes, über die Lektion, die wir aus diesen Verzögerungen Gottes lernen können. Und dann sehen wir uns noch kurz diese rätselhafte Schwäche Gottes an, die in Vers 30 beschrieben wird. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Jesus verliert Kraft, damit sie Kraft bekommt. Und am Kreuz verlor er sein Leben, damit wir für immer leben können. Und er erlebte die ultimative Verzögerung Gottes. Wenn ihr euch sicher erinnern könnt, im Garten Gethsemane, da hat er gesagt, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, Vater, wenn es irgendeinen anderen, eine andere Möglichkeit gibt, dass die Menschheit erlöst wird, dass es Rettung gibt für die Menschheit, dann antworte mir jetzt, dann sag mir irgendwas, dann mach es jetzt noch irgendwie möglich, aber es gab keinen. Und er hat, wurde da komplett verlassen. Und ich muss euch einfach noch was lesen von Timothy Keller, weil es so gut ist. Das ist auch noch ein bisschen längerer Abschnitt, aber dann bin ich auch schon so ziemlich durch. Finden Sie es auch merkwürdig, dass Jesus, als er im Haus des Jairus eintrifft, sagt, dass das Mädchen nur schläft, ist schon irgendwie komisch, weil Jesus hat es ja gewusst. Er wusste doch, dass es tot war. Warum spricht er dann von Schlafen? Die Antwort finden wir in dem, was Jesus als nächstes tut. Wir erinnern uns. Er setzt sich neben das Mädchen, nimmt seine Hand und sagt ihm 2 Worte. Das erste ist Talita. Dem sachlichen Wortsinn nach bedeutet es einfach kleines Mädchen. Aber Jesus sagt noch mehr. Talita ist ein Kosewort, wie eine Mutter es gegenüber ihrer kleinen Tochter verwendet. Die beste Übersetzung dürfte ein Wort wie mein Schätzchen sein, also mein Schätzchen. Das zweite, was Jesus sagt, ist Kum, das steh auf bedeutet. Nein, nicht von den Toten auferstehen, sondern einfach steh auf. Jesus tut hier das, was die Eltern dieses Kindes an einem schönen, sonnigen Morgen taten. Er setzt sich an sein Bett, nimmt seine Hand und sagt, mein Schätzchen, es ist Zeit zum Aufstehen. Und das Mädchen steht auf. Jesus steht dem Tod gegenüber, dem unerbittlichsten Feind der Menschheit. Und so gewaltig ist seine Macht, dass er das Mädchen an der Hand nimmt und es sanft durch den Tod hindurch hochhebt. Schätzchen, steh auf. Mit dem, was er hier tut, sagte Jesus, wenn ich dich an der Hand halte, ist selbst der Tod nur ein Schlaf. Aber die Worte von Jesus und sein Handeln sind nicht nur mächtig, sondern auch voller Liebe. Wie war das noch, als sie klein waren? Wenn ihr Vater oder ihre Mutter sie an der Hand nahm, war alles gut. Was natürlich nicht ganz stimmt. Es gibt auch böse Eltern, selbst die besten Eltern sind nicht vollkommen und machen Fehler. Auch die besten Eltern irren manchmal. Aber Jesu Hand macht keine Fehler. Sie lässt uns nicht los und bringt uns durch die dunkelste Nacht sicher hindurch. Der Herr des Universums, der die Sterne ins Sein tanzte, nimmt uns bei der Hand und sagt, Schätzchen, es ist Zeit zum Aufstehen. Warum wollen wir jemanden, der so mächtig und so liebevoll ist und sich so zärtlich uns zuwendet, zu Eile treiben und ungeduldig werden? Jesus nimmt uns an der Hand und führt uns durch die größte Finsternis. Wie kann er das machen? In 2. Korinther 13, 4 sagt Paulus, dass Christus in Schwachheit gekreuzigt wurde, damit wir in Gottes Kraft leben können. Christus wurde schwach, damit wir stark sein können. Für ein kleines Kind gibt es nichts Schlimmeres, als in einer Menschenmenge oder im Dunkeln die Hand des Vaters oder der Mutter zu verlieren. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus geschah, als er am Kreuz die Hand seines Vaters verlor. Er ging in das Grab, damit wir auferstehen können. Er verlor die Hand seines Vaters, damit wir wissen können, dass er uns dann, wenn wir seine Hand ergriffen haben, nie wieder loslassen wird. Jesus wusste, dass der einzige Weg zur Krone über das Kreuz führte. Der einzige Weg zur Auferstehung ging durch den Tod. Seine Heilung der blutflüssigen Frau ist die nächste Vorausdeutung auf das Kreuz. Er verliert Kraft, damit sie Kraft bekommt. Am Kreuz verlor er sein Leben, damit wir für immer leben können. Jesus konnte uns diese Kraft und dieses Leben nur geben, indem er durch diese Schwachheit und durch diesen Tod ging und selber diese ultimative Verzögerung erlebt hat. Versuchen Sie gerade, Jesus zur Eile zu treiben? Hat das Warten Sie ungeduldig gemacht? Lassen Sie sich von ihm an die Hand nehmen. Lassen Sie ihn gewähren. Er liebt Sie ganz und gar. Er weiß, was er tut. Bald ist es Zeit, um aufzustehen. Finde ich formuliert. Und diesem Gott dürfen wir vertrauen. Ja? Diesem Gott, der uns so liebt, der so einen guten Zeitplan für unser Leben hat, genau alle Fakten kennt, die wir nicht kennen. Ja? Auch wenn wir uns wünschen, dass es manchmal schnell gehen wird. Er weiß, warum es gut ist. Diesem Gott dürfen wir Dank sagen. Und falls du es noch nicht gemacht hast, auf seine Liebe einfach antworten. Ja? Es gibt immer diese Möglichkeit, auf seine Liebe zu antworten. Bei mir war es am 16. Oktober 92. Lang ist es her, war der Harald noch ganz jung, ich auch. Da habe ich das einfach für mich so ganz klar erkannt, ja, dass Gott mich liebt und dass er einen guten Plan für mein Leben hat, dass er auch einen guten Zeitplan für mein Leben hat, dass seine Zeiten in meiner Hand stehen. Ich habe auch gesehen, dass ich nicht so gut bin, wie ich dachte, wie ich bin. Ja? Und dass da etwas in meinem Leben ist, das mich davon trennt. Ich habe irgendwie gesehen, dass ich meinen eigenen Weg gehen will und meinen Zeitplan haben will und nicht irgendwie Jesus vertrauen will. Und ja, ich wusste, es gibt Jesus, aber ich hatte keine persönliche Beziehung zu ihm. Und dann habe ich auch mehr und mehr gesehen, dass Jesus genau für diese Sachen gestorben ist am Kreuz. Dass es das Größte war und dass es für mich passiert ist, für mich persönlich. Ich wusste ja schon, Jesus ist ja für uns alle gestorben, klar, das wissen wir. Aber da wurde es mir klar, dass er für mich gestorben ist. Und dann war es irgendwie nicht genug, das zu wissen. Das wurde mir damals auch klar, sondern ich musste auch irgendwie seine Hand ergreifen. Ja? Er hat mir seine Hand zugestreckt und hat gesagt, Ja zu meinem Leben, aber ich muss auch Ja sagen, wie bei so einer Heirat. Ja? Da musst du auch Ja sagen, es passiert nicht automatisch. Und ich habe es dann an diesem 16. Oktober 92 einfach ganz unspektakulär in meinem Zimmer gemacht und habe Jesus einfach gebeten, ja, mit meinen Worten. Habe gesagt, danke, dass du mich liebst, dass du gute Zeitpläne für mein Leben hast, dass du es gut meinst mit mir. Du siehst aber auch alles, was mich von dir trennt. Du siehst die Schuld, ja, die daraus entstanden ist, dass ich nicht mit dir gelebt habe. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz dafür gestorben bist und dann so ganz bewusst in mein Leben eingeladen, Jesus, komm in mein Leben und hilf mir, dir wirklich nachzufolgen. Ja, und von da an beginnt neues Leben und von da an beginnt Jesus dich wirklich an die Hand zu führen und dein guter Hirte zu sein. Ja, und er ist wirklich ein guter Hirte, der dich liebt und der ein ganz, ganz gutes Timing für dein Leben hat. Amen.